Hallo und guten Abend. Schön, dass wir hier heute Abend zusammen sein können, um gemeinsam in der Bibel zu lesen und aus der Bibel zu hören. Eigentlich wäre ich heute Abend dran gewesen mit den einleitenden Worten zu unserem Bibeltext, Prophet Jeremia. Aber es gibt eine kleine Änderung, aber eine schöne Änderung. Kurzfristig haben wir Besuch aus der Bibelschule in Burgstedt. Der Andreas Ebert ist da. Hallo Andreas. Und als Seminarleiter hast du heute noch dir Verstärkung mitgebracht. Drei junge Leute, zweimal Markus, einmal Danny. Und zwei davon wollen heute Abend etwas oder dürfen sich ausprobieren von dem, was sie auch gelernt haben. Oder ja, wollen uns da einfach ein Stück auch mit reinnehmen. Wünschen euch dazu Gottes Segen, gute Gedanken, gute Worte und keine Angst. Dann darf ich auch noch den Karl-Heinz begrüßen. Karl-Heinz, schön, dass du nach längerer Zeit wieder da bist und dass alles soweit erstmal wieder gut ausgegangen ist und nicht, dass hier komische Gerüchte auskommen. Also der Karl-Heinz hat den Campingstuhl nicht mit, weil er sich an das weiche Krankenhausbett gewöhnt hat, sondern einfach, dass er hier die Stunde relativ schmerzfrei sitzen kann. Aber schön, dass du wieder da bist. Und so wollen wir am Anfang gemeinsam beginnen mit einem Lied 681 aus dem Roten Liederbuch. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. 681.
Thank you. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir herzlich danken, dass wir das so singen dürfen, dass dein Wort uns ein Licht ist auf dem Weg. Und du weißt, welche Wege wir so gehen in dieser Zeit, in dieser Welt, in unseren Umständen, da wo wir hingestellt sind. Und wir brauchen dein Wort einfach. Wir wünschen uns immer mehr, dass dein Wort uns ein Licht gibt. Nicht weit hin leuchtet, erstmal nur den nächsten Schritt und dann wieder einen. Und so wollen wir auch heute Abend wieder hineinschauen in dein Wort und es hören, möchten es verstehen und bitten dich, dass du uns dazu anleitest, dass du durch deinen guten Geist hilfst zum Reden und zum Hören und segne uns jetzt bitte miteinander hier und alle, die nicht da sein können. Amen.
Amen.
Ja, liebe Geschwister, es ist schön, dass wir heute Abend so kurzfristig hier sein können. Wir haben wieder einen Homiletikkurs in Burgstedt. Also Homiletik ist sozusagen die Lehre davon, von dem Weg von einem Text zur Verkündigung und was so dazwischen passiert. Man könnte das natürlich, das Ergebnis auch im Rahmen einer, also der Leute, die das machen, vortragen, das geht auch. Aber irgendwie ist es ein bisschen steril. Deshalb gehen wir gerne in eine Gemeinde. Und jetzt sind zeitgleich zwei Männer auch in Burgstedt, die dort in der Bibelstunde sind. Und morgen Abend wollen wir nochmal nach Vielau fahren und dort das Wort verkündigen. Es ist durchaus ein anspruchsvolles Geschäft, Gottes Wort auszulegen. Man kann eine Menge falsch machen im Umgang mit Gottes Wort. Und was weiß ich, ein junger Mensch, der vielleicht das erste Mal eine Andacht hält, der nimmt einen Text her und macht sich ein paar Gedanken, was könnte ich denn sagen, was wäre interessant für die Leute. Das ist auch richtig. Aber wenn jemand Verantwortung hat, Lehrverantwortung für eine Gemeinde, dann braucht man relative Gewissheit für den Weg, der sozusagen zwischen Text und Verkündigung. Am Ende richten sich ja Menschen danach. Und das muss verantwortbar sein. Und deshalb gucken wir an mancher Stelle ziemlich genau hin. Wie also jemand mit Gottes Wort umgeht, und es wird auch so sein, dass wir uns ein paar Notizen machen und hinterher noch mal drüber reden. Also ihr müsst jetzt kein Mitleid entwickeln, das machen wir ganz freundlich und lieb. Das ist überhaupt keine Strafe, weil wir wollen gern so einen Ton reinbringen, dass es eine, wenn sich ein paar gute Freunde gegenseitig einen Rat geben, dann ist das keine Strafe. Und es gibt Prediger, die machen ihr Leben lang den gleichen Fehler, weil ihnen nie jemand was gesagt hat. Und das sind vermeidbare Dinge. Und die sind noch so jung, da kann man das gut machen. Und deshalb ist es einfach schön, dass wir hier sein können. Die haben zwei eigenständige Texte. Die Zielzeit ist 2x20 Minuten. Es gelingt nicht immer, das einzuhalten. Manchmal ist es drunter, meistens ist es drüber. Am Anfang der Tage überlegen sie, oh, was soll ich denn sagen, 20 Minuten lang. Und wenn man dann ein paar Tage gearbeitet hat, dann merkt man, da steckt ja so viel Stoff drin in dem Text. Und sie haben alle zu rudern, dass sie irgendwie mit ihren 20 Minuten hinkommen. Also von den drei Leuten, die hier sind, werden heute zwei reden. Der, der heute nichts sagen wird, das ist der hier. Der sagt mal kurz, wer er ist. Und dann fängt der Markus gleich an.
Genau.
Zwischendrin singen wir mal noch ein Lied, wenn jemand eine Strophe hat, ne, und dann geht das weiter.
Genau. Also ich darf heute noch entspannt, wie ihr hier sitzen, zuhören. Und ja, ich heiße Markus, komme auch aus Vielau, aus der Gemeinde in Vielau, bin 26 und wenn ihr morgen Abend noch nichts vorhabt, könnt ihr das, mein Part, dann morgen in Vielau hören. Also weiß nicht, was ihr vorhabt. Gut.
Ja, ich bin der andere Markus. Ich möchte Grüße mitbringen oder euch übersenden von den Geschwistern aus Vielau. Auch wenn wir die jetzt nicht direkt aufgetragen bekommen haben, ist es eine gute Sache, dass wir uns gegenseitig grüßen und ja, also herzliche Grüße von den Geschwistern dort. Ich hatte schon gesagt, ich komme aus Vielau, ich arbeite auch fast in Vielau als Maschinenbauingenieur, bin 27, verheiratet und ja, seit Sonntag oder seit Samstag auf diesem Kurs hier und ja, wir wollen uns einfach mal gemeinsam anhören, was uns für Gedanken wichtig geworden sind. Danny ist ja da noch dran und das wollen wir euch heute so mitgeben. Wir haben uns, oder ja, Andreas hat uns gnädigerweise ein paar Minuten Zeit gegeben, einen Abschnitt aus der Bibel rauszusuchen. Das war schon gleich am ersten Treffen. Ich habe mich für einen Abschnitt aus einem Brief entschieden. Ein Brief aus der Bibel. Man könnte auch sagen, es ist ein Brief für dich. Genauer gesagt wollen wir uns ein paar Verse aus dem Timotheusbrief anschauen. Aus dem Timotheus, 1. Timotheus, dem 2. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Darum soll es uns heute Abend gehen und wir wollen es gemeinsam aufschlagen, gemeinsam lesen. Der Timotheusbrief an sich, das ist ja ein Brief, den Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Und das nicht nur für sich, also nicht nur für den Timotheus selbst, sondern er hat dem Timotheus eine Anleitung mitgegeben, ja, was er der Gemeinde in Ephesus sagen soll, wie er weiter vorangehen soll, wie er an den Leuten weiterarbeiten soll. Und diese Worte, die er hier in diesen Versen niederschreibt und auch in dem ganzen Brief, die sind für unsere Zeit noch genauso wichtig und die sprechen noch genauso in unser Leben wie auch damals schon. Wir wollen uns die 6 Verse lesen. Ich fange an ab 1. Timotheus 2, ab Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Oftmals lesen wir diese Verse irgendwo aus dem Zusammenhang heraus und man könnte auf den ersten Blick den Text in 2 Teile einteilen. Es geht im ersten Teil um Gebet und es geht im zweiten Teil um Gottes Rettungsplan. Und mir ging es oft so, wenn ich ein Thema über Gebet gemacht habe, picke ich mir die ersten beiden Verse raus. Ja, und wenn man mal einen Text für die Anbetungsstunde braucht, fürs Abendmahl, dann nimmt man die anderen Verse. Und die Sachen, die irgendwo dazwischen liegen oder diese Zusammenhänge, die gehen oft verloren. Ist eigentlich schade. Und diese Zusammenhänge, ja, möchte ich versuchen, heute ein Stück weit darzustellen, weil mir die auch selbst ja neu wichtig geworden sind. Und deswegen wollen wir uns anhand von 4 Fragen diese Gedanken einfach mal anschauen. Die erste Frage ist, was beinhaltet eigentlich mein Gebet? Das zweite, was kennzeichnet mein Leben? Dann, was ist Gottes Motivation? Und als letztes, was ist meine Motivation? Wir wollen im ersten Punkt einsteigen und das ist der Punkt, der ja die ersten 2 Verse anspricht. Und ich hatte vorhin schon mal gesagt, es ist hilfreich und wichtig, dass wir diesen Text, den wir hier sehen, als einen Brief für uns auch sehen, dass wir begreifen, das, was wir hier lesen, das ist auch an uns geschrieben. Und interessanterweise startet ja der Paulus hier mit einer nicht ganz so freundlichen Art und Weise der Anredung. Er schreibt ja mit Ermahnung. Nun muss Ermahnung nicht immer gleich was Negatives sein. Ermahnung kommt uns in der heutigen Zeit im Sprachgebrauch oft so negativ rüber, aber vielmehr fordert er die Geschwister hier in Ephesus auf, Augenmerk auf eine Sache zu legen, die vermutlich in der Vergangenheit irgendwo ja, vielleicht zu kurz kam. Vielleicht kennt ihr das, du hast ein Problem und die Worte, ruf mich an am Tag deiner Not, die sind uns allen geläufig und wir erinnern uns daran und wir kommen mit unseren Problemen zu Gott, wir legen ihm die Probleme im Gebet zu Füßen und auf eine erstaunliche Art und Weise löst Gott diese Probleme oder unsere Sorgen. Wir freuen uns darüber und wir wollen Gott eigentlich auch dafür Danke sagen und zack, kommt ein Anruf, ein Gespräch, eine SMS, irgendwas dazwischen und der Dank ist wieder auf der Strecke geblieben. Ich blicke oft selber sehr traurig zurück, wenn ich an Situationen erinnert werde, wo mir Gott geholfen hat und wo mir dann einfällt, gedankt hast du Gott dafür noch nicht. Ja, das passiert oft und es ist traurig, wenn man ja, das merkt und Gott die Dankbarkeit noch nicht erwiesen hat. Ich denke, so oder so ähnlich ging es vielleicht auch den Geschwistern hier in Ephesus, in der Gemeinde. Paulus beginnt hier im 2. Kapitel mit den Anweisungen, die er Timotheus mitgibt. Und ja, zuallererst oder vor allen Dingen, so steht es auch drin, stellt er das Gebet direkt. Vor den Themen, die er sonst noch behandelt, über Frauen, über Aufseher und Diener, sagt er, es ist wichtig oder vor allem stelle ich das Gebet. Wenn wir uns als Gemeinde treffen oder versammeln, dann ist es auch so. Heute war es wieder so. Das Gebet steht irgendwo vorn dran. Das ist eine gute Sache und das ist wichtig. Das ist eine gute Tradition, die wir auch pflegen. Die Frage ist allerdings, wie sieht es in meinem persönlichen Leben aus, wenn ich irgendwas mache? Bevor ich auf Arbeit gehe, bevor ich in die Schule gehe, bevor ich vor einer wichtigen Aufgabe stehe. Steht da auch das Gebet an erster Stelle? Stelle ich das vorne weg oder kommt es erst, wenn ich so tief im Problem stecke, dass ich eigentlich selber nicht mehr weiter weiß? Ja, Paulus gibt uns eine ziemlich umfassende Beschreibung, was wichtig ist, was dran ist und was wir tun sollen. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich den Text so lese, warum schreibt er denn nicht, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Gebete getan werden für alle Menschen. Er listet hier noch so dippel, dabbel, dur, alles der Reihe nach auf. Gebet umfasst doch eigentlich alle Arten von Gebet. Das umfasst doch auch das Flehen und das Bitten. Ja, manchmal gibt es halt in unserem Leben die Dinge, die verstehen wir nicht gleich auf den ersten Blick oder aufs erste Mal. Und manchmal brauchen wir es ein Stück weit deutlicher. Und ich denke, ja, das ist auch der Grund, warum er hier das nochmal so aufzählt. Und ich möchte kurz auf diese einzelnen Sachen eingehen. Zum einen lesen wir von diesem Flehen, das Flehen, womit ein ernstliches und anhaltendes Bitten für eine konkrete Sache gemeint ist. Immer und immer wieder die Sache vor Gott bringen. Dann schreibt er von diesen Gebeten. Gebete, das könnten hier in dem Zusammenhang ja ganz klar auch vorformulierte Sachen sein. Manchmal geht uns ein Lied durch den Kopf. Mir geht es so, dass ich das dann so in Gedanken irgendwo singe und mein Gebet dann hinten ranhänge. Dass ich die Bitte, die ich habe, irgendwo an so ein Lied ranhänge. Oder wir kennen einen Psalm auswendig, der uns keine Ruhe lässt und beten den zu Gott. Weiterhin schreibt er auch über Fürbitte, wie es vom Name her schon ausdrückt, dass ich für etwas oder im Konkreten eigentlich für jemand eintrete vor Gott und mich vor Gott für andere verwende. Ich möchte ein kurzes Beispiel dazu erzählen, zu diesen drei Sachen. Wir hatten 2009 in Philo eine Zeltevangelisation und im Nachhinein hat sich einer bekehrt. Er war sehr wissensdurstig, machte gute Schritte vorwärts, er ließ sich taufen, wurde Teil der Gemeinde und es dauerte nicht lang, lernte er auch eine Freundin kennen, zog mit ihr zusammen, hat sich von der Gemeinde distanziert, weil die Freundin nicht glaubte. Es hat uns ziemlich schockiert und mitgenommen, all die Arbeit, die wir reingesteckt hatten, die guten Schritte, die er vorwärts gemacht hat, all das, was wir auch von ihm wieder neu lernen konnten. Und die Situation war letzten Endes so aussichtslos, dass wir nach dem letzten Gespräch mit ihm einfach nicht wussten, was wir machen sollen und zu dem Entschluss kamen, nur Gott kann ihn aus dieser Situation wieder rausholen. Nur Gott kann hier wirken. Und wir haben uns an diesem Abend dann als paar Jugendliche im Jugendraum zusammengesetzt und weit über 3 Stunden für dieses Anliegen gebetet. Auch die Zeit danach hat uns das keine Ruhe gelassen und wir haben einfach weiter gebetet und die Gemeinde hat es mitgetragen. Das war eine gute Sache und trotzdem hat es über 1 Jahr gedauert, bis er wieder zurückkam. Bis Schluss war mit der Freundin, bis er gemerkt hat, das war falsch, er hat einen Fehler gemacht. Und der Weg in die Gemeinde war mit Sicherheit nicht leicht, aber er ist wieder da und heute sitzt er hier, der Danny. Ihr werdet ihn dann noch hören und ich bin Gott dankbar dafür, dass er das getan hat. Und leider scheitert es oft an uns selbst, dass wir nicht die Geduld aufbringen, Gott immer und immer wieder eine Sache nahe zu bringen. Es lohnt sich und Gott fordert uns echt dazu auf. Und wenn sowas passiert, dass Gott auch unsere Gebete irgendwo erhört, dann lesen wir weiter, dann sollten wir eins nicht vergessen, die Danksagung. Der Dank, der dann kommen soll. Das ist Die Antwort, die Gott einfach von uns bekommt, weil wir was von Gott geschenkt bekommen haben, was wir eigentlich nicht verdient haben. Und ich glaube, unser ständiges Zu-Kurz-Kommen auf diesem Gebiet des Gebets, das rechtfertigt in irgendeiner Art und Weise, dass Paulus hier diese Aufzählung macht, dass er uns mal vor Augen hält, Mensch, da gehört mehr dazu. Und die Zeit reicht heute leider nicht aus, da richtig konkret drauf einzugehen. Man könnte da Stunden drüber reden. Aber wichtig ist einfach, dass wir neu über unser Gebetsleben auch nachdenken und uns daran erinnern, Mensch, wir dürfen Gottes unendliche Kraftquelle anzapfen. Wir dürfen für andere eintreten im Gebet. Und wir dürfen wissen, Gott erhört Gebete und wir dürfen ihm auch den Dank dafür bringen. Wir lesen im nächsten Abschnitt unmittelbar weiter und sehen, dass drei Personengruppen auf einmal angesprochen werden. Wieder so eine Sache. Er redet alle Menschen an, die Könige und alle in Hoheit. Obwohl Könige und Hoheiten ja eigentlich auch Menschen sind, so greift er doch diese einzelne Gruppe nochmal heraus, ja, und will damit irgendwas deutlich machen. Wir kennen ja Paulus und wir wissen auch, was er durchgemacht hat, und mit Hoheiten hat er viel zu tun gehabt. Er saß oft im Gefängnis. In Römer 13 sagt er selber, diese Leute, die sind von Gott eingesetzt und die sind uns zum Guten eingesetzt. Die sollen uns zum Guten dienen. Hat er erkannt, wie wichtig das ist, dass die Leute, die in Hoheit sind oder die Leute, die Macht haben, dass die einen guten Rahmen vorgeben, in dem man gut arbeiten kann. Dass man mit dem auskommen muss irgendwo. Und daher sollen wir auch unser Gebet in dieser Hinsicht nicht vernachlässigen. Und diese vier Arten, die wir jetzt, oder die ja, vier Arten des Gebetes, die wir sehen, und diese drei Personengruppen, die anschließend aufgezählt sind, da schließt sich keine gegenseitig aus. Es gibt irgendwo eine Wechselwirkung. Und als Beispiel vielleicht nur, ja, auch wenn wir jetzt als Christen allen Grund haben, für unsere Regierung zu bitten, weil einfach viele wichtige Entscheidungen anstehen und viele Petitionen im Gang sind, so ist es doch auch gerade jetzt wichtig, dass wir trotzdem das Danken nicht vergessen, weil wir immer noch in Glaubensfreiheit uns versammeln dürfen. Ja, wenn wir das so tun, so lesen wir im nächsten Abschnitt, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Und da wäre ich beim nächsten Punkt. Was kennzeichnet denn mein Leben? Mein Handeln, das heißt das Beten hier, das hat eine unmittelbare Folge. Es ruht Segen darauf, auf dem, was ich tue. Das Leben ist ein ruhiges und stilles Leben in Frieden. Weil sich Gott um mein Umfeld kümmert, weil er es in der Hand hat, wenn ich ihn darum bitte. Und die Frage ist, ja, wer bestimmt eigentlich mein Umfeld? Es sind ja die Menschen irgendwo in meiner Umgebung. Aber wer gibt den Rahmen von diesem Umfeld vor? Es ist die Regierung, es sind die Machthaber, es ist der Bürgermeister unserer Stadt oder unseres Ortes. Und genau an diesen Platz hat uns Gott gestellt, hat dich Gott hingestellt, und er will, dass du dort ein ruhiges und stilles Leben in Frieden führen kannst. Gottes Absichten sind ziemlich genial, wenn man darüber nachdenkt, und es ist ein Privileg, was wir auch gerade in unserem Land so erleben und annehmen dürfen. Es gab auch schon ganz andere Seiten in unserem Land, die Gott wieder zum Guten gewendet hat. Aber er hat uns diesen Rahmen mit Ruhe, Stille und Frieden irgendwo geschaffen. Und gerade dieser Zustand, den wir irgendwo auch jetzt haben, unsere Glaubensfreiheit, es verleitet uns oft dazu, dass wir irgendwo so als U-Boot-Christen durch die Welt schiffen und ab und zu mal zu einer christlichen Veranstaltung wieder auftauchen und Farbe bekennen. Ja, aber Gott hat mehr vor mit dir und mit mir. Und dieser Vers hat noch einen zweiten Teil, den wir bis jetzt noch nicht gelesen haben. Und zwar steht da, dass wir ein Leben führen sollen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Gottselig und ehrbar leben, ja. Das heißt, dass wir ein Leben führen, was Gott in jeder Hinsicht Ehre gibt, das von Menschen geachtet ist. Ja, aber wie sieht so ein Leben aus, oder wie sieht so ein Mensch aus, der gottselig ist? Wie können wir uns den vorstellen? Um Gott zu ehren, muss ich was tun, das ist eine Aufforderung. Um von Menschen geachtet zu werden, muss ich auch irgendwo was tun oder gewisse Dinge vielleicht lieber sein lassen, damit die mich achten. Das heißt, ja, der zweite Part, das ist unsere Aufgabe. Das eine macht Gott, das andere müssen wir machen. Das ruhige und stille Leben, was wir zum Vorrecht haben, kann uns aber auch ziemlich schnell wieder zur Lässigkeit verleiten. Und ich möchte auch das versuchen, an einem Beispiel zu verdeutlichen. Wir haben auch als Gemeinde und als Jugend einen ziemlich guten Draht zu unserem Bürgermeister. Das Verhältnis ist entstanden auch durch persönliche Kontakte, durch ja, die Initiative, dass wir gesagt haben, wir wollen uns als Jugend irgendwo im Ort mit einbringen. Wir haben hier so einen Megakicker, wir wollen den Verein zur Verfügung stellen, wir würden beim Frühjahrsputz mitmachen und so weiter. Und Gott hat uns damit in diesen Ort, in diese Ortsgemeinde hineingestellt. Er hat einen Rahmen geschenkt, wo wir gut drin arbeiten können, wo wir uns in Ruhe und Stille aufhalten können. Ja, aber um Gott dort in diesem Ort, in diesem Rahmen irgendwo Ehre zu geben, ist mehr notwendig, als sich sonntags in Stille und Ruhe unauffällig in der Gemeinde zu versammeln. Da hängt ein bisschen mehr dran. Dieser zweite Vers oder dieser zweite Teil von diesem Vers, der liegt in unserer Hand. Wir sollen Achtung vor Menschen erhalten und um das zu bekommen, muss ich was tun. Und wir versuchen das als Jugend. Wir haben eine Turnhalle zur Verfügung gestellt bekommen, auch kostenlos vom Bürgermeister, so als kleine Gegenleistung kann man fast sagen. Und Gott schenkt uns damit wieder eine Möglichkeit, schenkt uns einen Rahmen, wo wir was tun können. Und jetzt liegt es an uns, nutzen wir das oder nicht? Bleiben wir stehen bei der Antwort Gottes oder gehen wir unserer Aufgabe nach und machen was draus? Und wir versuchen das, indem wir dort Sport anbieten für Jugendliche, indem wir dort eine Andacht machen, von Jesus weitererzählen und gemeinsam essen. Das ist eine Möglichkeit, wo wir Gott Ehre geben können, wo wir von anderen geachtet werden können. Das heißt, wir müssen was tun und manchmal hilft die Frage, was denkt denn mein Nachbar, mein Mitmensch über mich? Was denken die Christen im Ort über uns als Gemeinde? Wenn wir über diese Fragen nachdenken, dann kommen wir meistens relativ schnell zu einer Antwort und wissen, wo es bei uns mangelt oder wo wir was tun müssen, wo Defizite da sind und was der Ort eigentlich von uns will, weil wir haben, denke ich, schon ein gutes Bild, was wir wollen, was die Leute über uns denken. All das, ja, sagt Gott im nächsten Vers, ist gut und angenehm. Ein Leben, was Gott ehrt, ein Leben, ja, was ehrbar ist vor anderen Menschen, das sagt er, ist gut und angenehm in seinen Augen. Gott lässt nichts unbeantwortet und dieses kleine Wörtchen dies, was wir hier in dem Vers 3 lesen, nimmt nicht nur Bezug auf diesen letzten Teil, sondern schon auf die ersten beiden Verse komplett. Und wir sehen, dass mein Handeln und mein Beten für die Menschen und für die Regierung ja, eine Folge hat. Gott schenkt mir ein ruhiges Umfeld, in dem ich wiederum Gott zur Ehre mein Leben führen kann. Und das, sagt Gott, das gefällt ihm. Das ist richtig gut. Es geht weiter oder wir sehen am Ende von dem Vers 3 nochmal eine Betonung, dass er sagt, das ist angenehm vor unserem Heiland Gott. Es gefällt unserem Heiland Gott. Heiland bedeutet so viel wie Retter oder derjenige, der das Heil bringt. Vielen Herrschern hat man zur damaligen Zeit diesen Titelzusatz auch verpasst oder sie haben sich den teilweise selber verpasst, weil sie gesagt haben, ich bin jemand, der das Beste für das Volk will, der es gut mit dem Volk meint. Und auch Gott in seiner Rettungsabsicht will nicht nur, dass wir von Sünde befreit werden, sondern er will unsere ganze Existenz umkrempeln. Er will, dass wir ein Leben in Frieden führen. Er hat das Heil dieser Welt gebracht. Ja, mein nächster Punkt wäre, was ist denn Gottes Motivation? Seine Motivation, die er hat, die folgt im Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Deswegen gefällt es ihm auch, wenn wir beten, wenn wir Fürbitte tun, wenn wir ein Leben führen, was zu seiner Ehre ist. Damit sind wir Werkzeuge, die er gebrauchen kann, damit wirklich alle Menschen errettet werden, damit er zu seinem Ziel kommt. Doch mit der Errettung alleine, ja, ist es noch nicht getan. In dem Vers geht es weiter. Er will noch mehr. Er will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ja, ich habe mir Gedanken gemacht über die Erkenntnis der Wahrheit. Was ist das? Haben wir die Erkenntnis nicht eigentlich schon, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir uns für Gott entschieden haben? Haben wir nicht dann eigentlich schon Erkenntnis? Die Erkenntnis, die hier angesprochen ist, damit meint er eine umfassende geistliche Erkenntnis, die von Gott bestimmt ist, sich in Übereinstimmung zu Gott entwickelt und durch mein ganzes Leben beeinflusst. Das heißt, es kommt Stück für Stück immer mehr und mein Leben wird sich zu Christus hin immer mehr verändern. Das ist Gottes Wunsch. Er will nicht, dass wir am Punkt der Errettung stehen bleiben, sondern er will, dass wir weiterkommen, dass wir vorwärts kommen, dass wir wachsen. Und auch hier könnten wir uns die Frage stellen, was ist seit meiner Entscheidung für Jesus passiert? Bin ich vorwärts gekommen? Bin ich gewachsen? Oder bin ich irgendwo doch stehen geblieben, auf der Strecke geblieben? Gottes Wunsch steht hier hinter dem Ganzen. Er will mehr als die Errettung. Er will, dass wir wirklich erkennen, es zielt auf alles ab. Und es wird wirksam bei denjenigen, die ihn glaubend annehmen. Die werden errettet werden und die werden Erkenntnis erlangen. Die Frage ist wieder, wie will er denn alle Menschen retten? Und damit fährt er im Vers 5 fort. Er ist genial und er zeigt uns sofort den Lösungsweg auf und er sagt, es gibt nur einen Gott, aber es gibt jemand, der vermittelt zwischen Gott und euch Menschen, einen Mittler. Und auch der Mittler wird uns mit Namen genannt. Es ist der Mensch, Christus Jesus, der Mensch. Jesus wird Mensch, damit er mit uns Menschen kommunizieren kann, eine Lösung zu finden. Er will Frieden schaffen. Und im Vers 6 lesen wir dann davon, er will unsere Schulden bezahlen, den Schuldschein auslösen. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass man, wenn man einen Sklave auslösen wollte, dann musste man so ein Lösegeld bezahlen. Der Sklave war dann frei. Ja, aber heute, Sklaven kennen wir nicht. Vielleicht können wir auch wenig damit anfangen. Ein Beispiel, was uns ja hier und da immer wieder in den Medien begegnet, ist eine Entführung. Wenn ein Kind entführt wird, dann gibt es eine Lösegeldforderung. Und meistens ist der Vater derjenige, der das Kind rauslöst aus dieser schrecklichen Situation. Und so ist Jesus derjenige, der uns aus unserer miserablen Situation, wo wir alleine nicht mehr rausgekommen sind, er löst uns da raus. Und egal in welcher Situation du steckst oder ja, wo du dich gerade befindest, er kann dich aus dieser Situation herauslösen. Und dieser Vers, den wir hier da stehen haben, den Vers 4, ja, der schlägt dann auch nochmal eine wunderbare Brücke schon zum Vers 1. Wir lesen im Vers 1, wir sollen für alle Menschen beten. Vers 4 haben wir gelesen, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und im Vers 6 lesen wir, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Der Plan, den uns Gott hier aufzeigt, der ist perfekt, absolut vollkommen. Das Ticket ist für alle da und ich muss es nur einlösen. Gottes Motivation sind wir als verlorene Menschen. Das ist das, was ihn anspornt. Und mit dieser Tat hat Jesus genau das bezeugt, was wir hier am Ende vom Vers 6 lesen wir das. Er hat genau das bewiesen, was Gottes innigster Wunsch ist, dass alle Menschen errettet werden sollen. Dieses Zeugnis legt er ab zur rechten Zeit, als es Gott geplant hat. Nachdem Gott jahrelang schwieg, nach dem Ende des Alten Testamentes, hat er irgendwann seinen Sohn geschickt, der für uns gestorben ist. Und von diesem Ereignis an zählt die ganze Weltgeschichte die Jahre. Früher hat man die Jahre nach diesen Regierenden, nach diesen Herrschern benannt. Den Herrschern, die sich den Titel des Heils gegeben haben oder die dem Volk das Heil bringen wollten. Wenn die Regierungszeit zu Ende war, waren die Jahre zu Ende, ging es wieder bei 1 los oder bei 0. Und heute zählt man nach dem, der wirklich das Heil gebracht hat, der, wo man nicht mehr zählen nach dem Tod aufgehört hat, sondern der wieder auferstanden ist, der immer noch lebt und man zählt immer noch weiter. Was ist meine Motivation? Der letzte Punkt. Und ich habe mir einfach mal frecherweise hier drunter geschrieben. Sind die verlorenen Menschen auch meine Motivation zum Beten? Sind die verlorenen Menschen auch meine Motivation zum Handeln? Gottes Motivation ist es, sonst wären wir nicht hier. Und das Geniale ist, von diesen Versen, von dem, was hier steht, hat Gott fast alles selbst gemacht. Und für uns bleibt eigentlich nur noch der Vers 1 übrig. Paulus gibt uns in diesen paar Versen in seinem Brief ziemlich wichtige Anweisungen zum Gebet und allem anderen stellt er genau diese Tat voran. Und ich möchte mit einem Zitat schließen. Ein Zitat, was auch aus der Zeit von der Zeltevangelisation stand. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir Menschen erreichen. Und Samuel Rudisile war zum Vorbereitungstreffen mit da und hat folgenden Satz gesagt. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Gottes Wirken und der Segen, der darauf ruht, die bilden irgendwo den Rahmen für unser Leben, für mein Leben, indem wir als Christen in aller Ehrbarkeit und zum Zeugnis für andere uns entfalten können und leben können. Und das Gebet und unser zeugnishaftes Leben, unser Tun, sind in Gottes Augen gut zur Errettung aller Menschen. Und für die Schuld hat Jesus schon allumfassend bezahlt.
Vielleicht können wir, bevor wir den zweiten Vortrag noch hören, ein Lied gemeinsam singen. Ich glaube, da die Nummer 672, vielleicht die erste und die letzte Strophe.
Vielen Dank für euer Lied. Ja, ich bin der Danny. Der Markus hat mich ja schon angekündigt. Naja, ich hoffe mal, ihr wollt mich noch hören. Sag ich mal so. Zu meiner Person, ich komme aus derselben Gemeinde wie der Markus, wohne auch in Vielau, gehe dort schon einige Zeit hin. Ja, mache auch mit Jugendarbeit, habe auch schon ein paar Jugendstunden gemacht. Aber das ist jetzt so eine kleine Premiere, meine erste Predigt sozusagen. Gut, der Andreas hat gesagt, wir haben nur 20 Minuten, ich fange mal an. Heute soll es gehen um das verlorene Schaf. Vielleicht sagt euch das was. Wir lesen mal Lukas 15, Vers 1 bis 7. Ich werde euch das Ganze einmal aus der Elberfelder vorlesen und dann nochmal, weil das manchmal ein besseres Verständnis macht, aus der NEU. Also Lukas 15, Vers 1. Immer wieder hielten sich, ach ne, jetzt bin ich verkehrt, Entschuldigung, ich wollte Elberfelder zuerst lesen. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren geht, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird die Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Ja, soviel zum Text. Nochmal aus der NEU. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ja, soviel zum Gleichnis, soviel zum Text. Ich habe festgestellt in der Bibelarbeit, wo ich schon einen Text angeguckt habe, es tut manchmal gut, wenn man sich den Text nochmal so ein bisschen nachholt. Und ich will das einfach nochmal verdeutlichen, indem ich den Text so ein bisschen nacherzähle, indem ich ihn für euch begreifbar mache. Also stellt euch einmal vor, jeder von euch, jeder Einzelne, wir sind Hirten. Ja? Wir befinden uns alleine mit unserer Schafherde irgendwo da an der Steppe. Ödes Land, wie es beschrieben wird. Wir haben die 100 Schafe und ja, die Schafe, die meckern nicht wie rum. Die finden sich halt zufrieden mit der Situation. Es ist nicht gerade berauschend, aber naja, es gibt schon was zu fressen. Ja? Und dadurch, dass wir ständig mit den Schafen unterwegs sind, dadurch, dass wer Hirten so ein bisschen kennt oder wer schon mal damit befasst hat, Hirten wachsen oft mit ihren Schafen auf. Ne? Also die haben eine besondere Beziehung zu den Schafen. Die Schafe sind nicht wichtig, das sind nicht einfach nur irgendwelche Tiere. Ne? Und so stellt euch einfach vor, dass es auch bei euch ist. Ihr habt jedes Einzelne lieb, jedes Einzelne ist euch wichtig. Und dann plötzlich reist du durch die Steppe und es fällt euch auf, eins fehlt. Ja, jetzt ist es vielleicht eins gewesen, was schon immer ein bisschen so die besondere Rolle gespielt hat, eins, was schon immer so ein bisschen anders war, was sich halt nicht einfach mit der Steppe abgefunden hat, was nicht einfach so in der Einöde weitergrasen wollte, sondern was raus wollte. Was raus wollte und was vielleicht sich andere grüne Flächen suchen wollte. Ja, das eine fehlt. Und ihr guckt nochmal so in die Menge rein von den Schafen und kriegt mit, ja, es wäre dasselbe, was abgehauen ist. Und da ihr ein kluger Hörer seid, ne, und schon öfters dort im Land wart oder schon öfters dort in der Steppe wart, wisst ihr auch, wo die nächste Grünfläche ist. Das heißt, ihr guckt so ein bisschen in die Landschaft rein und seht, okay, da hinten könnt ihr euch bewegen. Und tatsächlich, es ist direkt schnurstracks auf dem Weg dahinter zu der neuen Grünfläche, da wo es einfach mal viel Gras gibt, da wo alles saftig ist. Ne? Und ihr denkt so, ach, nee, ja, das sind mindestens 4-5 Kilometer bis dorthin. Wenn der Schaf so weiterläuft, also die sind ja auch nicht gerade langsam, da komme ich niemals nachher. Ne? Aber trotzdem, man sagt, okay, das ist mein Schaf, das gehört zur Herde, ich habe mein Schaf lieb, das ist mir wichtig. Und geht dem Schaf hinterher. Und nach langer Zeit, ihr trampelt dem immer noch hinterher und es ist nahezu aussichtslos. Ne? Der Schaf ist immer noch, es ist vielleicht ein bisschen näher gekommen, vielleicht seid ihr jetzt 3 Kilometer dran, ne? Aber es ist immer noch entfernt. Und irgendwann hält das Schaf an. Ne? Keine Ahnung warum, es hält einfach an. Und ihr merkt, okay, jetzt hole ich es ein. Ne? Und seid bei dem Schaf und habt es dann gefunden und freut euch und packt es euch auf die Schulter und geht nach Hause. Ne? Und freut euch so sehr, dass ihr endlich wieder euer Schaf habt, das, was ihr die ganze Zeit gesucht habt, dass es weggelaufen ist. Und freut euch so sehr, dass es euren ganzen Nachbarn erzählt und den ganzen Freunden, die ihr kennt. Ja, soweit nochmal zum Greifbar machen. Ich habe letztens ein Erlebnis gehabt. Wir machen mit noch ein paar anderen, wir sind 7 Leute, 7 Männer, machen wir einen kleinen Hauskreis. Nehmen da ab und zu mal ein paar Texte durch, aber im Grunde genommen ist es eine ganz einfache Runde, wo wir uns einfach hinsetzen zusammen, wo wir einfach ein bisschen quatschen. Ne? Und da kam man letztens auch auf den Text zu sprechen. Ohne dass ich wusste, dass ich hier drüber mal predigen werde. Da ging es auch um Lukas und jemand sagt zu mir, das Gleichnis, das hat mich schon immer irgendwie beschäftigt. Ne? Ich sehe da, ich sehe den Hirten, ich sehe die ganzen Schafe und irgendwie, ich weiß auch nicht, der Hirte soll ja Gott darstellen und im Endeffekt lässt er die 99 alleine, lässt er die 99 im Stich, kümmert sich nur um das eine. Ja, wie suspekt ist denn das? Also das widerspricht sich doch. Ne? Also wir haben doch einen Gott, der irgendwo gerecht ist. Also wie ungerecht ist das denn, dass er die 99 da weglässt und sich um das eine kümmert? Ja, er hat mir das erzählt und ich wusste auch eine kleine Antwort drauf. Ne? Also ich stand erstmal da und dachte, ja, das klingt schon ein bisschen ungerecht. Und dachte, naja, es ist vielleicht eine gute Idee, sich mal weiter mit dem Text zu beschäftigen. Ja, und so wollen wir das heute machen. Also, wir gucken nochmal in den Text rein und sehen ja das Gleichnis. Ich hoffe, ich huste nicht zu sehr. Ja, Lukas 15 sind wir. Das Gleichnis beginnt ja im Endeffekt auf Vers 4. Und wenn wir nur das Gleichnis betrachten, also Vers 4 bis Vers 7, könnte durchaus der Eindruck kommen, dass es wirklich irgendwo ein ungerechter Gott ist. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir einfach die Vorgeschichte betrachten. Und da lesen wir in Vers 1, immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Ja, ich stelle euch das mal vor. Also, Jesus, ne? der absolute Reine, das, wie er oft beschrieben wird, der Fleckenlose. Ne? Also, er als Heiliger auf der einen Seite und dann die Sünder, die Zöllner. Übrigens, wenn wir da in den Grundtext reingucken, die Sünder, die hier beschrieben sind, das sind nicht irgendwelche Leute, die so ein paar, gut, ich weiß, es gibt keine großen und kleinen Sünden, aber die so kleine Sünden machen, sondern das sind Leute, die bewusst sich gegen Gott entschieden haben, die bewusst in der Sünde leben und die, ja, wie gesagt, eigentlich nichts mit Gott zu tun haben wollen. Solche Leute sind das. Und da der Heilige und die Sünder. Irgendwie passt das nicht zusammen. Ne? Irgendwie ist das ja ein Widerspruch. Ne? Und ich habe mich gefragt, ja, was zieht denn die Leute an? Ne? Also, was ist denn so interessant an Jesus, dass die Leute wirklich sagen, okay, den hören wir uns an. Wenn wir uns das so mal vor Augen halten, die Leute, die eigentlich mit dem Heiligen nichts zu tun haben, die müssen doch mitbekommen, dass das nicht zusammenpasst. Ich meine, die sind ja auch nicht irgendwo dahergelaufen. Ne? Die gucken ihr Leben an und sehen, ich bin schlecht, der ist irgendwo heilig, Also der kann ja nur irgendwas sagen, was mir eigentlich nicht passt. Ne? Und trotzdem hat er sich irgendwie magisch angezogen. Und ich habe mir so ein bisschen die vorhergehenden Verse angeguckt. Und da ist es auch so, oder generell auch in anderen Evangelien, Jesus nimmt irgendwo die Verlorenen auf. Jesus nimmt die Sünder an und immer wieder kommen die Leute auch zu ihm. Also da ist wirklich irgendein, ja, ich möchte nicht sagen magisches Band, aber irgendwas, was die Leute beeinflusst, zu sagen, okay, mit dem will ich irgendwo weitergehen, bei dem will ich mal zuhören. Und ja, es ist also öfters passiert, dass die Leute sozusagen Jesus gehört haben. Und ich denke, dass es die Liebe war. Also die Liebe, die Jesus ausgedrückt hat. Die Liebe, die er, und die Hoffnung, die er den Leuten irgendwo geschenkt hat, wo er gesagt hat oder wo er ihnen aufzeigt, ihr seid wertvoll. Ihr seid mir nicht egal. Ihr seid wichtig, egal wie ihr seid wertvolle Menschen. Und ich denke, das macht es auch deutlich, wenn wir zum Beispiel einige Verse vorlesen. Zum Beispiel Lukas 14, wenn ihr das mal mitlesen wollt. Die Verse 12 bis 15. Ich lese einfach mal vor. Also Lukas 14, 12 bis 15. Bis 14. Da wandte er sich an seinen Gastgeber. Wenn du mittags oder abends sein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein, auch nicht deine reichen Nachbarn. Denn sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Behinderte, Gelähmte, Blinde ein. Dann wirst du dich freuen können, weil sie nichts haben, um sich zu revanchieren. Gott aber wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergelten. Ja, ich habe noch einen Text kurz vorher gefunden. Wenn ihr den lesen wollt, könnt ihr dann mal kurz überfliegen. Und zwar geht es um das Gleichnis vom großen Fest. Also wo so eine Art großes Mahl gemacht wird. Die Geschichte ist in Lukas 14, in den Versen 15 bis 24. Und in dem Vers 23 wird es auch nochmal deutlich, wo Jesus direkt diese Gruppe von Menschen anspricht. Also er wird auf die Straße gegangen und er sagt, hol die herein. Die Armen, die Leute, die halt nichts haben. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr den einmal lesen. Und das ist eine ähnliche Gruppierung von Leuten. Das ist wie, wenn wir zurückkommen zu den Zöllnern und zu den Sündern, die Leute, die hier beschrieben werden, also die Leute, die Jesus in seinen vorhergehenden Reden irgendwo betrachtet hat oder die er erwähnt hat, die hatten genauso eigentlich in der Gesellschaft nichts zu sagen. Die waren nichts wert. Und ich denke, dass auch gerade die Reden, die er vorher gemacht hat, dass gerade die Leute angesprochen haben. Dass die Leute gesagt haben, Mensch, an dem ist irgendwas Besonderes. Da redet sowas von revolutionär, also irgendwas. Irgendwie muss ich dem weiter zuhören. Irgendwie muss ich dann mehr erfahren, was da dran ist an denen seiner Rede. Ja. Und ja, da ist mir gleich mal noch was zum Nachdenken gekommen. Also, wie ist es denn bei uns? Wie ist es denn bei uns, wenn wir solchen Leuten begegnen und wenn wir uns einfach mal reinversetzen, wie Jesus mit den Leuten umgehen würde, wie gehen wir denn mit solchen Leuten um? Was müsste man denn machen, damit sich solche Leute genauso wohlfühlen, wie sie sich bei Jesus wohlgefühlt haben? Damit die auch so einen Eindruck hinterlassen, Mensch, da bei Gott, da irgendwo in Gottes Nähe, da gehörst du vielleicht hin. Da ist irgendwas anderes, da ist Liebe. Ja, Lukas 15, Vers 2. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Ja, man stellt sich die Frage, die waren empört, die haben gemurrt, also die haben sozusagen, denen hat das nicht gepasst, die haben da ein bisschen stumm gemacht. Warum war das so? Also zur einen Seite denke ich, Jesus hat irgendwo da ja heiliges Bild zerstört. Jesus stellt sich als Heiliger dar, Jesus ist heilig. Ne? Und Jesus stellt sich als der Heilige dar. Und die Pharisäer galten bis dahin als Heiliger. Und Jesus nimmt irgendwie den ihre Rolle ein. Ne? Jesus gibt sich aber auch gleichzeitig mit Sündern ab, mit Zöllnern. Das ist wieder so ein Gegenspruch, was die Pharisäer einfach vor, oder die Gesetzesgelehrten auch, was sie einfach nicht gemacht haben, wo die gesagt haben, ne, mit denen nicht, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und ich denke, dass die Leute das aber gut fanden, so wie Jesus das gemacht haben. Die Volksmengen, die da immer drum rum waren, weil Jesus hat meistens vor vielen Leuten geredet und hat viele Leute angezogen. Und ja, warum hatten sie jetzt was dagegen? Weil ich denke, dass Jesus ein Bild hatte, ein heiliges Bild, also nicht hatte einen Bilderrahmen, sondern er hat ein heiliges Bild verkörpert und sie haben ein heiliges Bild verkörpert und er hat dadurch ihr heiliges Bild, was sie bisher in Anspruch genommen haben, wo sie als heilig gegelten haben, hat er damit kaputt gemacht. Obwohl er das richtige Heil hatte. Das zweite wäre noch, wenn da steht, und er isst sogar mit ihnen. Na? Also es war eigentlich der größte Verstoß bei den Pharisäern, den es gab. Also dass sie sich mit solchen Leuten, mit solchen Sündern, dass sie sich mit denen verunreinigen. Ja? Also dass die mit denen Gemeinschaft haben. Also das haben ihre Gesetze absolut nicht zugelassen. Das passt überhaupt nicht in ihr Bild rein. Ja, die Frage ist, wenn wir das mal so ein Bild auf heute beziehen, dieser Abstand, gibt es solches Verhalten vielleicht auch bei uns oder in gläubigen Kreisen, sag ich mal. Dass man sagt, man verstößt irgendwo welche, weil man sie nicht als heilig ansieht. Obwohl sie vielleicht dieselbe Substanz haben. Obwohl sie genauso vielleicht Jesus in ihrem Mittelpunkt haben. Der Hugo hatte vorhin schon mal was von der Zeitevangelisation erwähnt. So lange ist die Jahre nicht her gewesen, 2009. Ich war da gar nicht dabei. Aber jetzt bin ich in der Jugend, deswegen wollte ich sagen, mir. Die Jugend damals hat sich überlegt, wie kriegt man denn den Kontakt zu den anderen Leuten hin? Ja, zu den anderen Jugendlichen. Und das Coole war, in unserem Dorf, in Vielau, da gibt es einen Jugendclub, oder gab es früher. Und da haben sich immer viele aufgehalten, ich auch. Und die Jugendlichen damals haben halt gesagt, aus der Gemeinde in Vielau, okay, wir suchen den Kontakt zu denen, wir gehen zu denen in den Jugendclub, besuchen die, verbringen Zeit mit denen. Vielleicht baut sich da irgendeine Beziehung auf, dass man sagen kann, die könnten wir nutzen fürs Zelt. Vielleicht kriegen wir sie dadurch irgendwie ins Zelt mit rein. Ja, da haben sie so gedacht, ja, wann können wir das machen? Wir haben viel Arbeit, wir haben viel zu tun. Ja, es ist Zeit, die wir für Gott eigentlich verwenden. Wie wäre es denn, wenn wir donnerstags gehen? Das müsst ihr wissen, donnerstags ist unsere Wortbetrachtung. Ja, jeden Donnerstag, 19:30. Ist eine schöne Sache, ist echt genial, Wortbetrachtung. Und die haben uns gesagt, ja, da gehen wir halt zu der Zeit. Ob wir nur hier in der Gemeinde Zeit mit Gott verbringen oder ob wir mit den Leuten außerhalb Zeit mit Gott verbringen, gehen wir dahin. Und ich war nicht dabei, ne? Aber ich habe es mir nur erzählen lassen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Alarmglocken da angingen. Ne? Wie, was, die zu unserer Gemeinde stund, ne? Wollen die zu solchen Leuten hingehen und nicht mit uns irgendwo Gemeinschaft haben? Die wollen einfach da rausgehen? Aber eigentlich ist das eine gute Sache. Ne? Ich meine, dadurch haben Leute zum Glauben gefunden. Dadurch wurden Beziehungen gepflegt und dadurch haben sie auch die Liebe den Menschen damals oder mir auch rübergebracht, die irgendwo Jesus auch verkörpert. Und ja, ich frage nochmal, vielleicht ist es auch heute bei uns manchmal so, bei uns persönlich manchmal so, dass wir zu solchen Leuten irgendwo einen gewissen Abstand haben. Dass wir gleich von vornherein sagen, oh, nee, die sind noch. Ja, und ich ertappe mich da immer wieder selber, wo ich ganz einfach sage, okay, nee, also den sprichst du lieber an, ne, der ist so ein bisschen sympathischer, nee, zu dem gehst du mal nicht hin. Ne, da ist so ein bisschen, ne, ja, vielleicht ist es auch heute noch so. ganz anders, wenn wir die Geschichte reingucken. Der Herr Jesus, der nimmt die Sünde auf. Wo immer Menschen mit Jesus in Kontakt traten, wo sie bereit waren, ihre Sünden zuzugeben, wurde er von ihnen angezogen und er schüttete irgendwo seine geistliche Hilfe ihnen gegenüber aus. Er trat für sie ein, hat sie irgendwo gesegnet oder hat seinen Segen über sie ausgesprochen. Also bis jetzt sind wir bei der Situation noch vor dem Gleichnis, wie ihr mitkriegt. Der Sachverhalt ist der, nochmal zur Wiederholung, Jesus ist dort, Sünder kommen hinzu, Zöllner kommen, Jesus hat Gemeinschaft mit ihnen, die Pharisäer stößt das auf und sie treten irgendwo gegen ihn oder sind vielleicht in einem innerlichen Konflikt mit ihm. Jetzt bringt Jesus dieses Gleichnis. Wenn wir anfangen, Lukas 15, Vers 3, da steht es nochmal, da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Jetzt kann man sich fragen, warum erzählt er es denn im Gleichnis? Ja, das ist relativ einfach. Gleichnis dafür, um irgendwo in einem Streitgespräch erstmal aus dem Weg zu gehen. Ja, weil Jesus ist nicht so der Streittyp. Ja. Und auf der anderen Seite auch ganz einfach, um Sachen, die geistlich sind, um geistliche Inhalte, den Leuten besser zu erklären. Um die mit vielleicht ganz normalen, alltäglichen Dingen einfach rüberzubringen, dass die verstehen, um was es da geht. Und wir können ja das nochmal lesen. Wir lesen nochmal ab Vers 4. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Bis dahin. Kurze Begriffserklärung, damit ihr wisst, um wen es da geht oder was die einzelnen Begriffe bedeuten. Menschen, die in der Elberfelder hier erwähnt werden, 15 Vers 4. Welcher Mensch unter euch? Da spricht erstmal die Pharisäer an. Ne, also erstmal so, dass die merken, okay, es könnte hier um uns gehen. Dass die erstmal bis es so die Aufmerksamkeit haben. Aber eigentlich ist da Gott gemeint. Der Hirte. Ne? Die 100 Schafe, nun ja, das sind so ziemlich alle Menschen, bunt gemischt. Weil ihr seht ja die 99 und das eine, ist ein gesamter Haufen, die 100 Schafe. Das sind genauso Sünder wie auch Gerechte. Jetzt zu dem einen Schaf, das aus der Reihe tanzt. Das eine Schaf soll Leute darstellen, die umkehren, die sich ihren Sünden bewusst werden, die zurück zum Hirten gehen, die vorher am Verlorenen waren, die ihr Verhalten erkennen und soll irgendwo Bezug nehmen wieder auf die Zöllner und Sünder vom Anfang, wo wir am Anfang gelesen haben, den ersten Vers. Zu den 99 Schafen, die übrigen 99, das sollen irgendwo die Pharisäer sein. Die Pharisäer, die als Gerechte, also für sich Gerechte, in der Steppe leben, da in dem Land, wo es öde ist, und die einfach sagen, okay, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, und wir sind an unserem Hirten dran, wir sind an Gott dran. Und wir brauchen nicht abhauen und wir brauchen nicht zurückkommen, wir haben keine Umkehr nötig, wir sind an unserem Hirten dran. Ja, wie ihr mitbekommen habt, in dem Text geht es ein bisschen um Schafe. Ja. Schafe warum? Weil Hirten damals oder Hirte als ein ganz einfacher Beruf galt, den ziemlich viele ausgeführt haben, ne, und der war allseits bekannt und deswegen war der Bezug zum Hirte und zum Schaf sofort da und die Leute wussten sofort, von was geredet wird. Dann die Wüste oder die Einöde. Also in der Tat ist die Wüste, auch wenn wir im Grundtext ein bisschen gucken, im Griechischen, ist das so ein bisschen als Raum gemeint, wo eine gewisse Ferne zu Gott ist, in der Beziehung zu Gott. Und ein Raum, wo natürlich so eine Einöde ist, wo, ja, wie wir schon am Anfang schön beschrieben haben in dem Beispiel, wo nicht so viel los ist. So ein leerer Raum. Und Jesus benutzt ja dieses geniale Bild von der Wüste, von der Einöde. Die Wüste, wo die 99 Schafe drin sind, die gleichzeitig bei Gott sind und doch fern von Gott, weil sie einfach keine Beziehung zu ihm haben, weil sie denken, sie haben keine Umkehr nötig. Sie bekommen ihre eigentliche Situation nicht mit. Sie leben zufrieden in ihrer Steppe, in ihrer Umgebung und sagen sich, warum sollen wir was anderes machen? Uns geht es so gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Es gibt mal nichts zu fressen. Mal geht es uns wieder gut. Es passt doch. Ja. Kommen wir nochmal auf das verlorene Schaf zurück. Am Ende wird das verlorene Schaf irgendwo als das Bessere dargestellt. Ja. Und das scheint aber am Anfang ein bisschen unlogisch, weil das verlorene Schaf, da steht direkt da, das Schaf, was verloren geht. Verloren gehen, das bedeutet ins Verderben gehen, zugrunde gehen. Ja. Und tatsächlich ist das, was das eine Schaf macht, nichts Gutes zu Anfang. Das haut ab. Das haut von dem Hirten ab. Von dem Hirten, der Gott darstellen soll, büchst du es aus. Ne? Weil es irgendwo sagt, okay, da drüben gibt es hier eine schönere grüne Wiese und da will ich jetzt hin und das macht mir mehr Spaß und da haut es ab. Hier wird auch wieder der Bezug, wie gesagt, zu den in Sünde lebenden Menschen dargestellt. Und wichtig ist hier der Wendepunkt, wo das Schaf von seinem Weg, wo es ausbüchst, einfach stehen bleibt. Wo es merkt, okay, irgendwas mache ich hier verkehrt. Irgendwie brauche ich den Hirten. Irgendwie bin ich ohne den aufgeschmissen. Irgendwie bin ich ohne Gott aufgeschmissen. Wo das Schaf stehen bleibt, wo das Schaf umkehrt, wo es womöglich vielleicht sogar dem Hirten wieder entgegenläuft. Dieser Punkt macht das Schaf besonders. Ja, aber wie findet er das wieder? Was für Bedingungen gehören da dazu? Und dass der Hirte sein Schaf wiederfindet? Nun, der Hirte sucht, aber das Schaf muss trotzdem irgendwo den ersten Schritt machen. Das Schaf muss wieder umkehren. Das muss sich bewusst machen, dass es zum Hirten gehört, dass es hilflos ist, dass es aufgeschmissen ist. Es muss irgendwo seine Sünden bekennen. Und im Endeffekt ist es bei einer Bekehrung nicht anders. Also ist es nicht dasselbe. Es ist genau dasselbe, genau dieselbe Sache. Jemand ist irgendwo auf Abwägen, jemand ist entfernt von Gott und jemand bekommt mit, okay, irgendwas läuft ja verkehrt. Irgendwie habe ich denjenigen nötig, irgendwie habe ich Jesus nötig und ich muss wieder zurück. Irgendwie befinde ich mich auf dem falschen Weg. Und so ist das auch ein geniales Bild wieder, ne? Wenn der Hirte das Schaf auf die Schulter nimmt und sich freut, dass es umkehrt. Und er freut sich darüber, dass das Schaf seine Einstellung geändert hat. Und das Schaf und der Hirte, die gehen dann den Weg miteinander. Also scheinbar untrennbar. Er geht damit zu seinen Freunden und freut sich darüber. So eine geniale Sache, die da beschrieben wird. Man kann das ja nochmal lesen. Lukas 15, Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Also die Freude von Gott, weil, wie gesagt, der Hirte soll ja Gott darstellen, die ist riesig. Der freut sich darüber, dass jemand umkehrt. Und er macht es den Pharisäern damit auch deutlich. Freut euch doch darüber. Freut euch darüber, wenn jemand echt irgendwo zu Gott findet. Wenn jemand zu Jesus findet und umkehrt. Ne? Und die Pharisäer, wissen nicht, die verstehen das halt nicht so ganz. Sie sind immer noch so auf Abstand, weil da werden ja die Gebote von ihnen gebrochen. Ne? Und er zeigt ihnen trotzdem da seinen Standpunkt auf. Wenn wir Vers 7 lesen, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Und die Gerechten sind natürlich die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten. Hier wird deutlich, wenn sie nicht umkehren, wird sich Gott nicht über sie freuen. Und es wird keine Freude im Himmel sein. Was schlussfolgert, dass die Leute auch nicht im Himmel sein werden. Das heißt, wenn jemand keine Beziehung zu Gott hat, wenn jemand Gott nicht erkannt hat, Jesus nicht erkannt hat, nicht umgekehrt ist, nicht Buße getan hat, dann ist er auch nicht bei Gott. Zusammenfassend, was wollte ich euch sagen? Also, es wird hier deutlich, Gott liebt alle Menschen, egal was die machen. Egal, ob sie Sünder sind, was wir alle sind, oder ob sie einfach so eine Art Heiligkeit vorspielen wie die Pharisäer. Gott liebt prinzipiell jeden einzelnen Menschen. Und Gott sucht die Menschen, wie der Hirte sich auf den Weg begangen hat, sein verlorenes Schaf zu finden. Und wichtig ist, dass die Menschen, die noch nichts mit Jesus zu tun haben, dass die sich da noch finden lassen. Es ist unumgänglich, dass sie Buße tun müssen und ja, dass sie einfach umkehren, wenn sie zu Gott kommen wollen. Und das Geniale daran ist, Gott freut sich darüber. Es ist Freude im Himmel, wenn jemand umkehrt. Egal, wo er vorher kam, egal, aus welchem Elternhaus er kam, egal, ja, was er vorher gemacht hat, Gott freut sich darüber. Es wird Freude im Himmel sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, das Gleichnis ein kleines bisschen zu verstehen. Und ich hoffe, ihr steht einfach nicht so da wie ich und kommt in Stocken und empfindet Gott erstmal als ungerecht, weil die 99 sozusagen gegen das eine im Endeffekt eintauscht, gegen das eine, was ich wirklich zu ihm bekannt habe. Ich hoffe, ihr kommt da nicht genauso in Straucheln wie ich und ihr findet nicht, dass Gott ungerecht ist, sondern das ist er nicht. Gott ist gerecht. Gott ist Liebe und Gott liebt uns und Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Soweit.
Das ist das Lied 788 im ersten Vers singen.
Du großer Gott, unser lieber Vater im Himmel, wir sind in dieser Stunde neu daran erinnert worden, dass dir an allen Menschen gelegen ist, dass du alle liebst, dass du möchtest, dass wir für sie eintreten im Gebet, dass du Gutes gibst und dass womöglich noch viele dich finden. Dann haben wir daran gedacht, wie deine Menschenliebe so konkret geworden ist, wie es dein Sohn, unser lieber Herr, uns vorgelebt hat, wie er diesem einen Schaf nachgegangen ist, wie die anderen weniger wichtig waren als das Verlorene. Wir danken dir für dieses deutliche Bild und wir bitten dich, dass du es noch mit uns gehen lässt, dass wir es bedenken. Wir preisen dich, dass wir uns auf diese deine Liebe so verlassen können, dass wir wissen, dass du auch uns nachgegangen bist. Aber vielen Dank dafür, lieber Herr. Und nun befehlen wir uns miteinander in deine Hände, wenn wir auseinandergehen, bitten dich um Bewahrung auf den ganz verschiedenen Wegen, auf denen wir unterwegs sein werden, um deine Hilfe und deinen Segen, bis wir uns hier wiedersehen. Amen.
Amen. Amen. Ja, Danny und Markus, vielen Dank, dass ihr heute Abend hier wart, bei uns wart. Danke für die Zeit, die ihr auch in Vorbereitung investiert habt und die Gedanken, die ihr hattet. Und wir wünschen euch einfach, dass ihr die Verantwortung, die der Andreas ganz am Anfang erwähnt hat, die Verantwortung, die man hat, wenn man Bibeltexte auslegt und predigt jemanden, dass er die Verantwortung weiterhin wahrnehmen könnt und euch beschenken lasst von Gott mit Gedanken und dass ihr auch merkt, wie er euch in dieser Verantwortung hilft und ihr auch in eurer Gemeinde zu Hause oder vielleicht auch darüber hinaus in Dienst tun könnt. Dankeschön. Ansonsten darf ich uns alle verabschieden. Wenn ihr wollt, könnt ihr morgen 19.30 Uhr zur Wortbetrachtung in Vielau sein. Markus hat euch eingeladen. Ansonsten sehen wir uns wieder, so Gott will, am Sonntag 9 Uhr zum Abendmahl und 10 Uhr zur Wortverkündigung hier. Bis dahin, Gott befohlen, auf Wiedersehen.